On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
München sagt Olympia. Die Weltrekordflut im Schwimmen geht weiter. Die Führung in der Formel 1 WM wechselt kurz vor den letzten Rennen. Es ist eine Menge los in der Sportwelt. Herzlich willkommen zu Folge, Achtung, 299 von On the Pitch, der Sportpodcast. Heute mal wieder im Doppelpack David und David. Benny lässt sich entschuldigen. Deswegen einmal mehr vielen Dank fürs Einspringen und schönen guten Montagabend an David Müller. Grüße nach Duisburg.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, liebe Community. Hallo, David. Und ja, freut mich, wie immer dabei zu sein. Du hast es ja schon angesprochen. Wir haben viel zu besprechen und wir haben auch einen etwas längeren Abend vor uns.
Ja, genau so sieht's aus, denn auch Football's Coming Home will natürlich aufgenommen werden und auch da sind wir heute beide am Start. Das heißt, wer gerade auch im Fußball nicht genug von uns bekommen kann, findet das auch bei David dann dementsprechend. Den Podcast-Feed werden wir nachher nochmal ansprechen. Heute blicken wir natürlich erstmal hier bei On The Pitch auf das, was in den letzten Tagen in der Welt des Sports passiert ist. Die Wintersportsaison ist gestartet, die zweite DFB-Pokalrunde steht unmittelbar vor der Tür. Und bevor wir gleich auf Olympia zu sprechen kommen, natürlich noch unser kleiner Hinweis auf unser Kick-Tipp-Spiel. On the Pitch minus Bully. Wer die Fußball-Bundesliga-Saison da mit uns zusammen tippen will, ist da richtig. Und das Wochenende des achten Spieltags hat der Leon gewonnen. Delta 724, 26 Punkte eingesammelt. Jetzt vier Plätze gut gemacht, bis auf Platz 10 geklettert. Danke, dass ihr so zahlreich mit uns mittippt. David hat zwei Plätze verloren. Von 9 auf 11 kann er uns gleich erzählen, was da los ist im Fußballteil. Und ich habe einen Platz gut gemacht von 5 auf 4, David. Also ich sag mal so, du schlägst dich auf jeden Fall besser als Benny bisher.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass an diesem Spieltag, glaube ich, allgemein der punktreichste war, glaube ich, in dieser Saison. Also allgemein, ich meine, ich habe ja auch 15 Punkte, meine ich, gemacht. Das ist ja nicht wenig, aber ja, ich glaube, wir haben
18 hast du gemacht.
Sogar. Oder sogar 18, aber ich glaube, wir haben an diesem Spieltag alle so ziemlich in dieselbe Richtung gegangen und wahrscheinlich haben sich auch die meisten Favoriten durchgesetzt, deswegen die sehr hohen Punktzahlen teilweise.
So sieht's aus. Zum Fußball kommen wir nachher. Vorher sprechen wir natürlich über das, was sonst noch so los ist. Und wir starten mit der Entscheidung, David, dass sich die Bürgerinnen und Bürger Münchens am Wochenende für eine Olympiabewerbung 2036, 40 oder 44, also für die Sommerspiele, ausgesprochen haben. Wir erinnern uns zurück. Es gab ja schon mal Abstimmungen über Winterspiele 2018, 2022. Damals waren vor allem die Marktgemeinden rund um die wirklich bedeutenden Alpengipfel dann entscheidend. Also Garmisch war zum Beispiel nicht so begeistert, wie die Leute in München begeistert waren. Es ging da um vier verschiedene Felder zum Beispiel, die nicht hergegeben werden sollten. Sommerspiele nochmal anders gelagert und jetzt das Abstimmungsergebnis so, dass die Verantwortlichen sich freuen und die Gegner das akzeptieren. 66,4% nämlich Befürwortung. Wie war denn dein Bauchgefühl vor dieser Abstimmung?
So ein richtiges hatte ich da tatsächlich gar nicht. Ich hatte immer so ein bisschen trotzdem das Gefühl, dass der Pessimismus hierzulande doch eher überwiegt. Aber wenn man das Ergebnis jetzt so richtig interpretieren kann, habe ich mich da ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, 66% ist jetzt nicht total überragendes Ergebnis, aber es ist jetzt auch nicht im 50er-Bereich. Also insofern freut es mich aber natürlich, weil ich auch einer bin und da kann ich ja, glaube ich, für uns beide sprechen, dass es natürlich, wenn man allgemein sportbegeistert ist, ist es ein absoluter Traum, so ein Großereignis mal in Deutschland zu haben. Wir hatten ja auch zum Glück in unserem Leben auch schon einige, kein Olympia, aber eine Fußball-Europameisterschaft, Handball hatten wir schon extrem viel hier. Die European Championships damals vor ein paar Jahren in München und sämtliche Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Also immer ein paar Stufen kleiner hatten wir es immer wieder schon und da hat Deutschland durchaus gezeigt, dass wir sowas auch können, wobei Olympische Sommerspiele natürlich auch nochmal ein ganz anderer Schnack ist.
Und größer wenn ich, geht halt nicht.
Ja, klar. Und wenn ich aber auch daran denke, wann das potenziell sein könnte, meine Fresse, da sind wir schon ziemlich alt, ne?
Also im besten Berufsalter, mein Freund.
Ja, hoffentlich. Aber wie gesagt, Votum, schön, dass das so positiv ausgegangen ist. Müssen wir mal gucken, was die anderen Bewerber machen. Hamburg, Rhein-Ruhr, da finden in den nächsten Wochen da noch auch noch die Abstimmungen statt. Berlin ist bisher keine geplant. Weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt noch was geben wird oder ob die das dann einfach so erstmal entscheiden. Nicht. Oder das einfach dann so machen möchten. Da bin ich natürlich oder sind wir sehr gespannt drauf, was dabei dann herauskommt und ob da auch das Votum letztendlich so klar ist wie in München.
Genau, die Wahlbeteiligung war sehr, sehr gut, 42%. Das sorgt natürlich vor allem auch bei Markus Söder und Dieter Reiter, dem Münchner Oberbürgermeister, jetzt für ordentlich einen Fuß auf das Gaspedal stellen, weil man natürlich wirklich jetzt auch gegenüber den anderen Konkurrenten im Vorsprung sich zu befinden weiß oder glaubt das zumindest. Du hast es angesprochen, in NRW wird im April abgestimmt, in Hamburg wohl im Mai und in Kiel auch. Da wären ja dann die Segelwettbewerbe für Hamburg, wie es ja damals bei den Spielen in Berlin 1936 auch war. Da waren die Segelwettbewerbe ja auch in Schleswig-Holstein. Also das könnte auch nochmal ein Punkt werden. Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht mit dieser Sache. Und Thema Olympia ist dann schon die richtige. Schreibt uns gerne eure Meinung zu der München-Geschichte bei onthepitch_pod bei Instagram. Und dann sprechen wir über die Fahnenträgerin von den letzten Olympischen Sommerspielen für Deutschland. Zusammen mit Dennis Schröder in Paris auf dem regnerischen Boot. Anna-Maria Wagner, eine Judoka, unterwegs. Und die hat jetzt am Wochenende ihre Karriere beim Bundesliga-Finale in Wuppertal beendet. Olympia-Bronze, zweifache Weltmeisterin. Da geht eine Judoka. Und das ist eine der wenigen, glaube ich, die so im allgemeinen Sportgedächtnis oder im Erkennen von Personen hängen geblieben ist in den letzten Jahren.
Ja, auf jeden Fall. Du hast mir ja vorhin die Frage gestellt, ob ich Anna-Maria Wagner, ob mir der Name was sagt. Und ich habe ja direkt sofort Judo gesagt.
Sehr gut.
Und es ist, nein, aber es ist auch immer ganz schön, wenn einem dann solche Namen auch in diesen, muss man ja sagen, Randsportarten abseits von Olympia, wenn da einem auch nach den großen Wettbewerben nach Olympischen Spielen, die Namen einem trotzdem noch so geläufig sind und dass das dann hier in so einem Rahmen dann zumindest auch mal eine Erwähnung findet, also eine großartige Karriere. Ich glaube, Medaillen und Weltmeisterschaften, wenn man da auch was gewinnt, das ist immer besonders, aber das kann ich jetzt nur von außen sagen, aber Fahnenträgerin mal zu sein bei Olympischen Spielen. Also ich glaube, das ist ein Level und ich weiß nicht, hat das in Deutschland überhaupt mal jemand aus dem Judo bis dahin geschafft? Ich würde das mal bezweifeln. Ne? Wir recherchieren ja das mal im Anschluss noch, aber auf jeden Fall, es kommt nicht so häufig vor. Und da auch so seine Sportart repräsentieren zu können, auch auf diese Art und Weise, das ist schon eine coole Geschichte und ja, wünschen jetzt da schon mal alles Gute für das Leben nach der Karriere.
Mit der TSG Backnang jetzt sogar am Wochenende noch die deutsche Meisterschaft eingekämpft, wenn man das so sagen kann. Und jetzt hat sie auch im SWR gesagt, das ist ein unglaublich tolles Gefühl, die Karriere in Deutschland zu beenden mit dieser Kulisse, mit diesen Fans. Ich freue mich auf einen entspannten und selbstbestimmten Alltag. Und da schließen wir uns den Wünschen auf jeden Fall an. Dann gibt es noch die kleine News aus Indonesien von der Turn-WM. Habe ich euch ja letzte Woche versprochen. Die deutschen Medaillen trage ich euch nach. Das war der Bericht über die deutschen Medaillen. Leider ohne Edelmetall das deutsche Team geblieben. Deswegen machen wir weiter mit einer Rekordflut im Schwimmen, David. Es will nicht so ganz in meinen Kopf rein, aber zum Weltcup-Finale in Toronto ging es dann nochmal rund. Kurzabriss. 100 Meter Schmetterling bei den Herren, 47,68 Josh Liendo. Dann haben wir nochmal, und das ist ja quasi erst eine Woche her, die Weltbestmarke über die 200 Meter Freistil bei den Frauen. Molly O'Callaghan hat das nochmal geknackt, jetzt unter die 1,50er Marke gekommen. Über die 800 Meter ist Katie Ledecky ihren Weltrekord los, denn Lenny Pallister ist da 7,54 gesprungen. Und dann ist es nochmal eine Bestmarke gewesen, die Kate Duck zerschmettert hat. 100 Meter Freistil, die erste Frau, die unter 50 Sekunden schwimmt. Es ist der erste Mann, der 200 Meter Brust unter 2 Minuten schwimmt. Kaylee McCarron hat ihren eigenen Weltrekord über 200 Meter Rücken noch gebrochen. Und Hubert Kos aus Ungarn stellt gleich zwei Weltrekorde auf, nämlich über 200 und 100 Meter. Also das ist komplett Wahnsinn, was da jetzt gegen Ende der Schwimmsaison abgeht.
Ja, ich glaube, wir können mal die Leute draußen auch mal mitnehmen. Du hast mir unter der Woche so über Instagram die ganzen Sachen so geschickt. Also mein ganzer Feed war dann voll mit diesem Weltrekord, wo ich mir dann auch so dachte, was? Wie geht sowas denn? Ja, Schwimmen ist halt auch immer eine Sportart für sich. Schade, dass dann so auch dieses Thema Weltcup dann doch in der deutschen Öffentlichkeit relativ, ich will nicht sagen, ignoriert wird. Obwohl, kann man schon so sagen, ist ja wie bei vielen
Ja.
anderen Sportarten auch. Ich meine, bei der Leichtathletik haben wir wenigstens die Diamond League, die man noch schauen kann. In diesem Fall hat man dazu ja leider gar nichts gesehen. Aber ja, absolut bekloppt, was da im Schwimmen vor sich geht. Und sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Wobei du gesagt hast, Weltcup-Saison neigt sich dem Ende entgegen.
Genau, letzte Woche gab es ordentlich Weltrekordreigen. Es würde mich wundern, wenn wir nach den vergangenen Tagen das nächste Woche dann nochmal haben. Aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Ich kann an dieser Stelle nur beste Empfehlung aussprechen für die ganzen Instagram-Accounts dementsprechend. Also was deutsche Medaillen angeht, natürlich Team Deutschland für Leichtathletik, World Athletics, für Schwimmen, World Aquatics. Also das ist durchaus sehr ratsam, wenn man das nicht mitbekommen will, wenn es ja vielleicht nicht auf irgendwelchen Streaming-Portalen läuft oder zumindest nicht so leicht zu finden ist. Ein bisschen leichter zu finden ist dann doch die Formel 1 im Motorsport, David. Und da wird es jetzt wirklich, wirklich ein haarscharfes Finish. 4 Rennwochenenden haben wir noch zu gehen. Am vergangenen Wochenende jetzt in Mexico City, der höchste Grand Prix des Kalenders. Und der Sieg geht am Ende an Lando Norris. Und das ist auch der neue WM-Führende. Und jetzt sage und schreibe ein Punkt Vorsprung vor Oscar Piastri. Und das ist mal wieder nur ein fünfter Platz gewesen, wie auch in Austin. Zu wenig, wenn man dann nicht nur McLaren intern, sondern vor allem auch gegen Norris um den WM-Titel mitkämpfen will, David.
Ja, auf jeden Fall. Fiesta Mexicana hieß es so ein bisschen. Also hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, dass der WM-Kampf da noch mal so extrem eng wird und Piastri dann innerhalb von wenigen Wochen so mit diesen fünften Plätzen da auch die Führung los ist. Auch Verstappen macht Punkte gut. Also wenn du auch angesprochen hast, restliches Programm, da ist noch einiges möglich. Also es wären im Optimalfall noch 116 Punkte vergeben. Wir haben noch 4 Grand Prix-Rennen, Brasilien, USA, Katar, Abu Dhabi, davon auch noch 2 Sprints. Also insofern ist da noch einiges möglich. Aber bleiben wir noch mal kurz in Mexiko und komplettieren sozusagen dieses Gesamtergebnis. Hast ja schon angesprochen, Lando Norris gewonnen, so gesehen einen Start-Ziel-Sieg gefeiert, hatte ja auch die Pole-Position vor Charles Leclerc und Max Verstappen. Ein sehr erfreulicher 4. Platz für Oliver Berman. Ich glaube, sein bestes Ergebnis bisher im Haas, Oscar
Jetzt.
Piastri, haben wir ja gesagt. Platz 6, Kimi Antonelli, George
Platz
Russell.
5.
Platz
Achso,
5.
6 Antonelli. Ja,
Genau,
sorry.
Platz
Ja.
6, Antonelli vor Russell, Lewis Hamilton auf 8, Ocon auf 9 und Bortoleto immerhin auf Platz 10. Wieder ein ganz bitteres Rennwochenende für Nico Hülkenberg. Man sagt es mittlerweile, finde ich, viel zu oft. Schon Qualifying ist nicht so gut gelaufen, Platz 13 immerhin, aber dann ist er im Rennen ausgeschieden. Ich glaube, Runde 27 musste er dann aufgeben wegen Bremsproblemen. Ja. Sehr, sehr schade natürlich aus deutscher Sicht und was natürlich an dem Wochenende auch fast schiefgegangen wäre. Ich glaube, 2 Marshalls, die da an der Strecke irgendwie unterwegs waren und die Liam Lawson fast umgefahren hätte. Also da ist einmal kurz
Ja.
das Blut in den Adern gefroren. Aber zum Glück alles gut gegangen und im Hinblick auf die nächsten Wochen. Also da ist sportlich noch richtig viel Musik drin.
Ja, auf jeden Fall. Und ganz interessant auch, dass George Russell das erste freie Training mit einer Maske im Stadion im letzten
Ja.
Sektor verbracht hat. Er hat sich da unerkannt unter die Zuschauer gemischt. Das war auf jeden Fall auch ein echter Hingucker. Und ein echter Hingucker ist auch die WM-Wertung. Denn das ist jetzt wirklich monsterspannend. Wir haben es eben schon angesprochen. Lando Norris steht bei 357 Punkten. Oscar Piastri bei 356. Und Max Verstappen hat ja auch noch eine Chance auf die Krone. 321 Punkte, also 36 Punkte Rückstand im Vergleich auf Lando Norris. Das werden spannende letzte 4 Rennwochenenden und weiter geht es dann eben ja auch zwar nicht diese Woche, aber dann eben nächste Woche, Rennen in Brasilien startet am 9.11. um 18 Uhr. Also am gleichen Tag wie das NFL-Spiel in Berlin. Da sprechen wir gleich noch drüber. Vorher gibt es aber natürlich auch alles zum ersten Wintersportwochenende. Also bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit am 27. Oktober, dem Wintersport. David, wie bereit bist du schon? Ich glaube, das frage ich dich immer, wenn du hier bist. Jetzt ist es losgegangen. Wie sieht's aus?
Ich habe es leider am Wochenende verpasst. Ich habe natürlich die Ergebnisse gesehen und dass ein Marco Odermatt natürlich wieder wie ein Wahnsinniger loslegt. Eine Überraschung war das, glaube ich, am Ende des Tages nicht. Aber ich war leider am Wochenende viel auch mit anderem Zeugs zu beschäftigt. Und ja, wie gesagt, wenn dann Ende November, Dezember anbricht, dann bin ich auch wieder voll dabei. Aber erzähl doch gerne mal, wie war so das erste Wochenende in Sölden? Was ging so ab?
Ja, viel. Wetter, naja, also am Samstag war es noch ganz gut bei den Damen. Am Montag hat es dann ordentlich reingehagelt. Nebel, Schneefall, verkürzter Start. Aber wir starten mal mit den Frauen am Samstag. Julia Scheib gewinnt aus österreichischer Sicht. Und das ist das Besondere an diesem Start, denn das ist der erste Sölden-Heimsieg quasi seit Anna Veit 2014. Und der erste österreichische Erfolg im Riesentorlauf, wie es da ja heißt, seit 9 Jahren. Lena Dürr und Emma Eicher haben ihre Lieblingsdisziplinen aus deutscher Sicht vielleicht jetzt nicht zwingend im Riesenslalom, deswegen Platz 14 und Platz 28 nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Bei den Herren war es dann schon interessanter. Marco Odermatt, natürlich gewonnen, sein 46. Weltcup-Erfolg, zweiter aus Österreich, Marco Schwarz, und drei Deutsche sind auch unten in Punkten gelandet. Anton Krammel 17., 11., Fabian Kratz 17. und Jonas Stockinger auf der 9. Und auch Alex Schmid, sehr, sehr erfreulich, 27., der ist ja, der ewige Weltmeister quasi, weil es den Wettbewerb, in dem er Weltmeister geworden ist, ja nicht mehr gibt, nach schwerer Knieverletzung wieder zurück, also auch hier richtig gut reingestartet, das war ein schöner Auftakt, aber nicht so schöne Schlagzeilen gibt es trotzdem aus dem Ski-Alpin-Sport. Es ist das Olympia-Aus für Marta Bassino besiegelt, die Doppelweltmeisterin aus Italien hat sich eine Schienbeinkopffraktur zugezogen und wird nicht bei den Spielen im eigenen Land an den Start gehen können. Ähnliches gilt ja auch für Rossetti im Slalom, die ja ordentlich Ergebnisse eingefahren hat in der vergangenen Saison, und auch noch ein Fragezeichen bei Francesca Brignone, die Italienerin, die auch noch nicht ganz weiß, ob es denn mit Olympia klappt. Das letzte Mal bei Olympia dabei sein wird unterdessen die Schweizerin Lara Gut-Berami, haben wir bereits angesprochen, sprechen wir sicherlich in Abschiedstönen der da nochmal in den kommenden Wochen. Also Sölden, schöner Auftakt, Mitte November geht es in Levi dann weiter, Ende November startet dann auch der Rest, also Biathlon, Langlauf, Kombi, über Skispringen sprechen wir gleich noch. Aber David, an Marco Odermatt scheint weiterhin kein Weg vorbeizuführen.
Ja, diese Dominanz ist schon beängstigend gut, vor allem für ihn. Und ja, es gibt nicht viele Gründe, warum ihm da jetzt zumindest vielleicht vereinzelt, aber so allgemein in der Dominanz, wer ihm da das Wasser reichen sollte, beziehungsweise sagen wir mal umgekehrt, das Wasser abgraben sollte. Ja. Von daher. Aber kann man auch immer, ne, du siehst das ja an Marta Bassino, kann man auch immer allen gerade jetzt wünschen, dass die alle gesund sind. Wie gesagt, wir haben bald Olympische Winterspiele, da sollen alle mit dabei sein. Und da hoffen wir natürlich, dass jetzt zumindest auch gerade am Anfang alle gut durch den Weltcup kommen und da jetzt nicht noch irgendwas Blödes
allein schon, dass man einfach nur krank wird kurz vorher. Ja, oder also ich meine, so. das ist jetzt noch ein bisschen her, aber ich erinnere mich immer an unser Interview hier bei On the Pitch mit Lea Wagner von der Sportschau. Die hat sich halt kurz vor Olympia Corona eingefangen und ist nicht mit nach China gereist. Also da muss man natürlich jetzt auch generell aufpassen, dass man sich, egal was man sich holen kann, da ganz gut sich aus der Affäre zieht. Aber so ein paar Wochen sind es ja noch. Was ist sonst noch so los gewesen? Der Sommer Grand Prix im Skispringen ist zu Ende gegangen. Es ist der erste deutsche Gesamtsieger seit 12 Jahren am Ende bei rumgekommen. Philipp Raimund, herzlichen Glückwunsch. Der letzte war Andreas Wellinger 2013. Hat beim Abschlusswochenende in Klingenthal Rang 2 belegt. Hinter Yoyo Kobayashi. Das reicht zum Sieg in der Gesamtwertung. Insgesamt nur 3 Deutsche im Durchgang 2. Müssen wir jetzt nicht höher hängen, als es ist. Aber natürlich soll auch hier nicht unerwähnt bleiben, dass unser japanischer Freund Ren Nikaido vor Halber Eckne Granerüth auf Platz 4 gelandet ist. Was gab es außerdem? Der FIS Ski Jumping Account hat ordentlich in der Melancholie-Kiste gekramt und hat My Heart Will Go On rausgeholt für den letzten Sommersprung von Kami ist doch. Der wird ja seine Karriere nächstes Frühjahr beenden. Das will in meinen Kopf noch nicht so ganz reingehen. Und den Gesamtsieg bei den Frauen hat sich Nozomi Maruyama aus Japan geholt. Erster Tagessieg und auch gleich der Gesamtsieg. Selina Freitag, starke Vierte. Ebenso wie das deutsche Mixteam, das auf Platz 4 landet hinter Japan, Slowenien und Norwegen. Und der Weltrekordler Domen Preutz hat auch auf der Großschanze in Klingenthal wieder mal seinen Flugkönnen unter Beweis gestellt. 146 und 144,5 Meter. Guckt euch das gerne an. Was außerdem Akito Waktabe in der nordischen Kombination seine Karriere beendet, werden wir auch ansprechen in den kommenden Monaten. Gesamtweltcup-Sieger 2017, 2018 und oft ja der Einzige, der sich groß mit den Deutschen dann duellieren konnte in den letzten 10 Jahren. Sogar noch länger her. Erste Olympiamedaille schon vor 11 Jahren. Ja, und dann gibt es aus dem Biathlon noch die News, dass Julia Simon ihr Kreditkartenbetrug aus dem Sommer 2022 zugegeben hat. David, da ist auch fast wieder ein Thema für dich dabei gewesen.
Ja, also es geht vor allem darum, dass sie ihre Teamkollegin da ein bisschen sehr beschissen hat, Brésas Boucher, und ja, einfach mal ihre Online-Einkäufe mit ihrer Kreditkarte bezahlt. Also das musst du dir mal geben. Also ich meine schon die Sache an sich, aber dann auch noch von der eigenen Teamkollegin ihr die Kreditkarte abzunehmen. Gut, jetzt möchte ich darüber jetzt auch nicht meinen Stab brechen, weil wenn man sowas tut, muss man glaube ich auch ein bisschen verzweifelt sein. Also ich hoffe, dass es auch irgendwelche Gründe gab, wo man zumindest sagen kann, gut, okay. Macht man trotzdem nicht, aber ich möchte irgendwie ein bisschen Mitleid für sie empfinden. Und ich hoffe, dass das nicht nur ein reiner krimineller Akt war, weil sonst, das wäre wirklich bodenlos. Und es ist ja so, es ist ja so schon bodenlos, aber ich versuche irgendwie noch an das Gute dran zu glauben, dass es irgendeinen triftigen Grund gab, irgendwie eine Verzweiflungstat oder eine finanzielle Schieflage, dass man sich dann dazu entschließt, sowas zu machen, weißt du?
Ja, sie hat gesagt, es war mehr oder weniger ein Blackout und jetzt dann eben das erste Mal, dass sie diese Vorwürfe gesteht. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, 2 Monate Haft auf Bewährung und 20.000 Euro. Was ist es geworden? 3 Monate Haft auf Bewährung und 15.000 Euro Strafe. Ja, außerdem natürlich Verfahrenskosten und, was ich besonders schön finde, ein symbolischer Euro-Schadensersatz an den französischen Skiverband. Also das wimmelt ja schon wieder vor Kuriositäten, diese ganze Entscheidung, aber natürlich gut, dass es jetzt dann endlich mal aus der Welt ist. Natürlich eine absolute Scheißaktion und mal gucken, was wir daraus in der kompletten nächsten Saison noch lernen werden. So, das ist also ein durchaus wechselhafter Start in die Wintersportsaison gewesen. Nächste Woche ein bisschen ruhiger, danach geht es dann auf jeden Fall in die Vollen, wenn wir mit unseren 300er Folgen dann am Start sind. Wir machen weiter mit Tennis und in Wien hat Sascha Zverev die Gelegenheit gehabt, dann vielleicht doch nochmal so ein kleines Ausrufezeichen gegen Jahresende zu setzen mit einem Erfolg. Bei den Erste Bank Open hat er allerdings das Finale gegen Jannik Sinner verloren und hat gesagt, am Ende hat es ihn auch ordentlich gefuchst, hat auf Deutsch richtig schön abgeledert mit kleinem Gag-Seitenhieb in der Arena.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat so sinngemäß gesagt, Jannik, du gehst uns allen
auf den Sack.
Ja, irgendwie sowas. Ja, dass Sinner nicht auch nicht diese kleinen Titel mal abgeben kann. Aber ansonsten kann man, glaube ich, sagen, Zverev sehr ordentliches Turnier gespielt. Auch das Finale, den ersten Satz hat er ja sogar noch für sich entschieden. Den zweiten, glaube ich, mit 3-6 verloren. Und der dritte war dann wirklich ganz, ganz eng. Aber ja, ich hoffe mal zumindest auch, mit dem Mut, wie er aufgetreten ist, auch in diesem Finale ganz am Anfang, dass da endlich mal was passiert, weißt du? Und man hat jetzt zum Glück, die ganz großen Grand Slams sind jetzt erstmal durch, die ATP-Finals kommen immerhin noch, da hat ja Zverev sogar auch schon mal gewonnen. Also vielleicht ist da noch was möglich und ansonsten kann man nur hoffen, wie gesagt, dass Zverev sich da in Bezug auf das nächste Jahr da gut akklimatisiert. Einige Turniere gibt es ja trotzdem noch. Ja, und dann hoffen wir mal, dass dann nächstes Jahr der große Angriff auf die Grand Slams kommt und dass er sich vor allem weniger mit den Aussagen von Boris Becker beschäftigen muss.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade läuft noch das letzte Masters-Turnier des Jahres bei den Herren, während bei den Damen ja dann die WTA-Finals schon jetzt in den nächsten Tagen starten. In Paris unter anderem am Mittwoch das Duell zwischen Altmaier und Ruud, wenn ich das richtig sehe. Unterdessen, wenn ich schon Ruud lese, muss ich an Rune denken. Da kann ich euch sagen, dass Holger Rune für nächstes Jahr auf jeden Fall komplett raus ist. Also Achillessehnenriss in der Art und Weise, dass er auf jeden Fall erst 2027, das klingt völlig absurd, wieder auf der Tour spielen wird. Aber die gute Nachricht zum Schluss im Tennis bei den ITF Junior Finals, also quasi die ATP oder WTA Finals der Junioren, hat es einen deutschen Erfolg gegeben, und zwar Max Schönhaus, 18 Jahre, ist der erste Deutsche überhaupt, der diesen Turniertitel gewinnt, hat den Rumänen Alexandrescu geschlagen. So, meine Güte, mit 6:2, 6:0, hat letztes Jahr ja auch schon im Doppel in Wimbledon gewonnen und dieses Jahr bei den French Open und in Wimbledon ja auch schon richtig gut abgeliefert. Bei den US Open gegen den Weltranglisten erst im Viertelfinale verloren und jetzt eben ja der inoffizielle Tennis-Weltmeister der Junioren. Gratulation an Max Schönhaus.
Ja, können wir doch mal hoffen, dass da jemand Gutes hinterherkommt. Wir warten ja immer so ein bisschen darauf, dass nicht nur mal vereinzelten deutsche Spieler oder Spielerinnen es mal weit in Grand Slam schafft, sondern sich auch mal vorne festigt. Gut, kann man sagen, Alexander Zverev tut das ja irgendwie immer in den Top Ten der Welt, was ja auch herausragend ist. Aber ja, so ganz da vorne geht es dann auch nicht und die Titel fehlen halt so ein bisschen. Aber seien wir wiederum auch ein bisschen vorsichtig, ne? So junge Talente werden auch sehr gerne mal ganz schnell verbrannt. Aber das ist doch mal ein schöner Erfolg für so einen jungen Menschen und hoffentlich geht das so gut weiter.
Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit dem Handball. Ganz kurz, in der Champions League sieht es weiter gut aus. Die Füchse haben gewonnen, Magdeburg hat gewonnen. Beide stehen weiter an der Tabellenspitze. Außerdem Flensburg, Kiel. Melsungen, auch mit einem ganz knappen Erfolg gegen Karlskrona aus Schweden. Die sind also weiter ganz gut unterwegs. Auch Hannover in der European League, David. Und dann ist die Bundesliga ja dieses Wochenende nochmal aktiv gewesen, bevor es dann ja am Donnerstag das erste von zwei Testspielen gegen Island gibt. Wie war denn das Handball-Bundesliga-Wochenende aus deiner Sicht?
Es gab durchaus ein paar kleine Überraschungen, vor allem die Kieler, die am Donnerstag in Gummersbach starteten. Ein Unentschieden, 25-25, bedeutet somit aber den dritten Platz aktuell. Und ansonsten schauen wir mal weiter. Melsungen hat sich durchgesetzt gegen Lemgo, deswegen ist Kiel auch in der Tabelle trotz des Unentschiedens vorbeigezogen, nämlich auf Platz 3. Ansonsten Eisenach habe ich natürlich auch noch immer noch einen besonderen Blick drauf. Ein souveräner Sieg gegen Minden. Die Löwen haben gewonnen. Hannover hatte Topspiel gegen Magdeburg 22-24. Magdeburg, damit festigen sie den zweiten Platz, haben auch noch im Vergleich zu allen anderen zwei Spiele weniger, also stehen aktuell bei 9. Das ist auch ein bisschen ungewöhnliches Bild. Und Flensburg, ansonsten auch Pflichtaufgabe erfüllt gegen Erlangen. Die Füchse erlebten eine böse Überraschung. Heimspiel verloren, 38-39 gegen den HSV Hamburg. Gegen den HSV Hamburg, macht gar keinen Sinn.
HSV aber Handball.
Das meinte ich.
HSV Hamburg. Auch wenn das natürlich, ja,
genau. Ist auch schön. Also auf jeden Fall gegen die Hamburger Heimspiel verloren. Das war mal eine sehr unangenehme Überraschung, wo man ja dachte, okay, die Füchse haben sich jetzt so ein bisschen von unten nach oben gearbeitet, aber jetzt auch wieder so ein bisschen auf Platz 6 zurückgefallen. Ansonsten die Schlusslichter weiterhin der Bergische HC und die Leipziger. Und ansonsten, ja, weiterhin alles offen und es ist dann jetzt erstmal Länderspielpause.
Wettbewerbsübergreifend ist es erst die dritte Niederlage der Füchse gewesen. In Berlin hat sonst nur der SCM gewonnen am dritten Spieltag. Und dann gab es noch eine Niederlage in Gummersbach. Also das ist schon wirklich eine Überraschung gewesen. So, jetzt also die Länderspiele. Und dann geht es direkt weiter mit dem Pokal-Achtelfinale. Das Ganze dann rund um den 6.11., also Mitte der ersten richtigen Novemberwoche. Und dann haben wir aus dem Handball aber trotzdem noch die Neuigkeiten, dass sich die Champions League so ein bisschen verändert wird. Schon nächste Saison sind dann 24 statt 16 Teams dabei. Ich bin gespannt, ob es einen dritten deutschen Startplatz geben wird. Weiterhin diese zwei Gruppenphasen, das wird in der European League dann anders sein. Da gibt es nur noch eine und dann ist auch die Möglichkeit gegeben, dass du quasi aus der Champions League in die European League absteigst. Es gibt dann dementsprechend eine Qualifikationsphase weniger. Das Ganze werden wir uns auf jeden Fall dann, wenn es soweit ist, nochmal anschauen. So, und dann frage ich, nachdem der Berliner mir letzte Woche schon gesagt hat, dass die Vorfreude noch nicht so da ist, unseren NFL-Experten mal, wie groß ist denn die Vorfreude auf das erste NFL-Spiel im Berliner Olympiastadion bei dir?
Auch bei mir ist das durchaus gegeben. Ich meine, es sind jetzt noch zwei Wochen, müssten es sein. Darauf wirst du jetzt wahrscheinlich auch gleich kommen, dass das Spiel natürlich noch nicht so ganz ausverkauft ist. Also wenn ihr noch Tickets haben wollt, es sind noch reichlich welche verfügbar, wenn ihr.
Aber das war doch sonst nie. Also Frankfurt und München, da war doch nichts mehr zu wollen, oder? Wie ist das jetzt?
Das ist wohl wahr. Ich habe einen lieben Kollegen in Berlin, der bei der Morgenpost arbeitet, Nils Heidemann, liebe Grüße. Mit dem habe ich nämlich auch in dieser Woche geschrieben und der ist auch, glaube ich, für dieses Spiel sogar auch akkreditiert. Und der war übrigens auch überrascht, als ich ihm das gesagt habe. Und er hat da ein bisschen nachrecherchiert und ihm gegenüber meinte wohl auch ein NFL-Sprecher, dass wohl in diesem Jahr auch viele Kontingente von Sponsoren zurück in den Verkauf gegangen sind. Also, dass da viele ihr Kontingent gar nicht angefasst haben. Deswegen sind wohl auch so viele Tickets noch übrig. Wobei man da auch ehrlicherweise sagen muss, ja, ist auch ein Teil der Wahrheit, wenn du meine Meinung oder wenn ihr meine Meinung dazu wissen wollt. Es ist natürlich so, Punkt 1, der Hype ist natürlich wie im Vergleich zu den letzten Jahren ein bisschen einfach verflogen. Ne? Man muss dazu sagen, auch wenn die Indianapolis Colts und eine überragende Saison spielen, die Atlanta Falcons eine okaye, ist jetzt so, dass
sieht halt nicht.
Ist das Matchup jetzt nicht so wie in den ersten Jahren. Ne? Die NFL hat ganz am Anfang Tom Brady, dann später Patrick Mahomes geschickt. Das waren halt für den Start richtig krasse Duelle. Und das flacht halt jetzt natürlich einfach so ein bisschen ab, was verständlich ist. Und die Preise im Gegensatz dazu steigen enorm. Ne? Also da überlegt man sich das vielleicht bei diesem Matchup zweimal, ob man da wirklich dann auch Karten holt.
Ja, also ich habe es in Frankfurt noch bestens in Erinnerung vor 2 Jahren. Ich habe ja das ganze Vorab gewuselt mit den Chiefs und mit den Dolphins mitgemacht. Da war ja mega viel los. Und es gab ja 2 Spiele in Frankfurt und beim zweiten Spiel waren ja auch die Colts schon hier. Und das hat ehrlicherweise auch dann fast keinen mehr interessiert. Also das fällt auch innerhalb dieser Paarung im Vergleich dann eben doch so ein bisschen hinten runter. Wir sind gespannt, wie es dann wirklich wird. Am 9. November, bewegtes Datum der deutschen Geschichte, jetzt auch dann das erste Datum für ein NFL-Spiel im Berliner Olympiastadion. Aber zum sportlichen Geschehen auch hier, Dolphins eben schon angesprochen, David hat sich schon die Augen gerieben, dein Team aus Miami hat mal gewonnen. Wie konnte das denn passieren? Fragst du dich selber, ne?
Ja, auf jeden Fall. Tua hat 3 Touchdowns geworfen, das hat man, glaube ich, in dieser Saison noch nie gesehen oder zumindest nicht häufig, sagen wir es mal so. Also 34-10 gewonnen bei den, wir haben eben drüber gesprochen, bei den Atlanta Falcons. Und ansonsten kann man sagen, alle haben zumindest schon mal mindestens einmal verloren und ein paar Überraschungen gab es auch hier, nämlich die Denver Broncos, die ziemlich die Dallas Cowboys überfahren haben, 44-24. Die Patriots haben wieder gewonnen, auch die Philadelphia Eagles. Buffalo hatte bei den Carolina Panthers auch gar keine Probleme. Ein bisschen überraschend, San Francisco hat verloren bei den Houston Texans. Da macht sich, glaube ich, langsam bemerkbar, dass die 49ers einfach wahnsinnige Verletzungsprobleme haben und du das jetzt auch langsam nicht mehr auffangen kannst. Ansonsten, was haben wir noch für ein Spiel? Exakt noch eins. Und zwar heute Nacht, 1.15 Uhr, die Kansas City Chiefs gegen die Washington Commanders. Und müssen wir noch dazu sagen, heute Nacht gab es natürlich auch noch ein Spiel. Die Packers haben gewonnen bei den Pittsburgh Steelers. Beziehungsweise bei Bennys Pittsburgh Steelers, kann man ja, glaube ich, so sagen. Ansonsten, ja, es geht weiter Schlag auf Schlag. Es bleibt weiterhin spannend. Und wie gesagt, bald NFL-Game in Berlin. Kauft euch Tickets.
Und mit diesem Aufruf geht es in die Pause und danach weiter mit Basketball, Darts, Eishockey, Radsport und nachher noch dem Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und starten mit Basketball. Die NBA-Saison ist losgegangen und wir haben genau vier Teams, die bisher kein einziges Spiel verloren haben. Die Philadelphia 76ers, die Chicago Bulls, die Oklahoma City Thunder als Titelverteidiger, ja auch gleich im Eröffnungsspiel dran gewesen, und die San Antonio Spurs bisher ohne Niederlage. Aber wir blicken auf den deutschen Basketball ganz kurz. David, außer du hast was zur NBA. Denn Oldenburg hat am Freitag ein wahres Highscoring-Game abgeliefert, und das gegen Aufsteiger Trier. Die sind ja richtig, richtig gut reingestartet in diese Aufsteiger-Saison, und zwar mit jetzt dann Tabellenplatz 2. Das ist die erste wirklich richtige Niederlage, die sie einstecken mussten. Die letzte Niederlage war aus der letzten Saison, also bei den Gladiators lief es da ganz gut, aber eben nicht gegen Chris Clemens. Der hat für Oldenburg 52 Punkte gemacht, Vereinsrekord, der siebtbeste Wurfquote überhaupt in der ganzen BBL-Geschichte. Das gab es noch nicht. Das ist so die, glaube ich, besonderste, wenn es das Wort gibt, Headline diesen Spieltag.
Ja, es ist vor allem krass zu sehen, diese Unterschiede. Ne? Also du hast gesagt, Oldenburg gegen Trier 108-85 am Freitagabend. Und wenn du dann mal guckst am Sonntag, das eigentliche Topspiel von Alba gegen Bayern 67-61. Also das sind so komplett zwei unterschiedliche Welten. Ansonsten rein tabellarisch ist es da gar nicht unbedingt das Topduell gewesen. Alba, wie gesagt, Platz 9, die Bayern nur auf 4. Denn ganz oben thront weiterhin der mitteldeutsche BC, die auch jetzt wieder gewonnen haben. 97-93 in Frankfurt in Overtime. Und ansonsten auch dahinter Würzburg. Die haben relativ krass und klar verloren in Heidelberg. 85-51. Also gab es auch richtig Haue. Und ansonsten Chemnitz auf Platz 5 und die Ulmer auf 6. Ich schaue mal schnell, wie die gespielt haben. Also Chemnitz hat in Bamberg verloren und Ulm in Ludwigsburg. Kurios, dass sich da aber an sich in der Tabelle nichts verändert hat.
Ja, Veränderung gibt es an der Stelle bei den Frauen, und zwar bei der Nationalmannschaft der Deutschen. Nächstes Jahr ja Heim-WM, und da ist Olaf Lange jetzt zum dritten Mal Frauenbundestrainer. Das erste Mal bereits schon in den 90er Jahren, jetzt das dritte Mal, weil Lisa Tomeidis vorzeitig ihre Aufgabe als Bundestrainerin ablegt. Die ist nebenbei noch Trainerin an der Uni in Kanada, und diese Doppelfunktion wird ihr eben zu viel. Deswegen Olaf Lange jetzt für die Spielerin Sebeli und Friedrich ja kein Unbekannter, weil sie den als Co-Trainer schon aus New York kennen, jetzt dann auch in der Nationalmannschaft am Start. Dann kommen wir zum Darts, und dann ist natürlich hier die große Frage, wer ist im Ellipelli dabei, wer ist nicht im Ellipelli dabei, und was gibt es sonst noch so für große Turniere? Wir haben natürlich den Grand Slam of Darts in den nächsten Tagen noch, der auf dem Programm steht, und dann, guckt alles gespannt in Richtung Ellipelli. Wir können sagen, dass Belmont, der Schweizer, der das erste Mal sich die Tourkarte jetzt gesichert hat, über die Order of Merit in der Challenge Tour, da Platz 1 abgesahnt und dann auch zum zweiten Mal in Folge als Schweizer im Ellipelli dabei sein wird. Das ist sehr, sehr cool. Und dann gab es natürlich die European Championship, und da ist tatsächlich ein neuer Major Champion, wie es auch daten.de schreibt, der zum Vorschein getreten. Gian van Veen hat gewonnen das Finale gegen Luke Humphries, hat unter anderem vorher schon Michael van Gerven aus dem Turnier geworfen, der Mann, der sich The Giant nennt, mit einem richtig starken Auftritt und dem Titel jetzt, den er sich geholt hat. Unterdessen hat sich der deutsche Kollege Unterbuchner ganz knapp geschlagen geben müssen im Kampf um ein WM-Ticket, hat genau ein Leck verspielt quasi die Chance auf die WM, weil parallel dann auch Lee Cox gegen Mervyn King gewinnt, kommt er eben nicht in den Ranglisten so weit nach oben, dass es dann reicht mit einem WM-Ticket für ihn. Aber das wird Benny dann sicherlich nochmal aufklären, wenn er wieder am Start ist. David, du unterdessen, was gibt's denn im Eishockey so aus den ersten Wochen der laufenden Saison aus deiner Sicht zu berichten?
Dass sich die Eisbären auf jeden Fall sehr, sehr schwer tun. Also jetzt auch wieder verloren am Samstag. Bisschen ungewöhnliche Spielansetzung am Samstag. 3-4 in Overtime verloren daheim gegen Augsburg, die bisher eine richtig starke Saison spielen, aktuell auch auf Platz 4 stehen. Und ansonsten gab es noch das Topspiel am Sonntag. Ingolstadt gegen Adler Mannheim. Und Ingolstadt hat da richtig ordentlich gespielt. 5:2 den Tabellenführer geschlagen. Trotzdem sind die Adler weiterhin vorne weg. Jetzt aber punktgleich mit Straubing, die Wolfsburg zerlegt haben mit 6:0. Köln hat auch wieder viele Tore geschossen gegen deine Löwen Frankfurt, 5:0. Aber
meine Löwen Frankfurt, ja.
So kann man es ja, glaube ich, sagen. Ansonsten, was ein bisschen schade ist, Dresden, die ja sehr gut in die Saison gekommen sind als Aufsteiger, jetzt bekommen sie aber regelmäßig ein bisschen Haue, 4:2 diesmal in Bremerhaven und somit dann auch mit 5 Punkten auf dem letzten Platz, immerhin 3 Punkte hinter Iserlohn, also weit weg ist das rettende Ufer noch nicht, aber ja, ist schon schade. Wie gesagt, man ist gut in die Saison gekommen, aber jetzt kommt oder folgt so langsam der Realitätscheck so ein bisschen.
Genau, und in der DEL2, wie geht es da den beiden hessischen Mannschaften? Niederlage am Freitag, Sieg am Sonntag für die Kassel Huskies, die in der Tabelle weiter auf Platz 1 stehen. Und in Bad Nauheim kriselt es so langsam. Vorletzter Platz jetzt auf die 13 abgerutscht. Und es ist das zweite Mal in dieser Saison, dass der ECBN 3 Niederlagen in Folge einstecken muss. Also da Daumen halten, dass die Mittelhessen sich nicht noch weiter irgendwie unten reinprügeln, sondern vielleicht dazu ein bisschen Chancen noch haben, auf die Playoff-Plätze zu schielen, wie wir das ja auch im Frühjahr erlebt haben. Und dann sind wir im Radsport angekommen. Kleiner Podcast-Hinweis an der Stelle. Der Tour-Dritte des letzten Jahres, Florian Lipowitz, ist zu Gast bei SWR Sport gewesen und wird auch exklusiv zu Gast sein im ARD Tourfunk. Hört da gerne rein. Und die andere Tourfunk-Episode, die ich euch ans Herz legen kann, handelt von den neuen Tour de France-Strecken fürs nächste Jahr. Die sind nämlich präsentiert worden. Die Frauen unter anderem haben es mit dem Mont Ventoux zu tun. Die Männer sind zweimal in Alpe d'Huez gefragt, in beide Richtungen. Einmal mit Serpentinen und einmal von der anderen Seite. Es gibt Etappen, die durchaus in der Nähe von Deutschland sind, wo man gerne mal eine Strecke vorbeigucken kann. Und der Grand Départ, der ist ja in Barcelona, das war bereits bekannt, und die erste Etappe wird ein Mannschaftszeitfahren hoch auf dem Montjuïc sein. Das also eine sehr, sehr spannende Strecke. Ich lege euch mal ans Herz, sich das schon mal anzuschauen. Und dann gibt es noch die Bahnrad-WM, auch da habe ich Updates versprochen. Das Ganze fand in Chile statt und jetzt haltet euch fest, 14 Mal hat das deutsche Team die Plätze 4 bis 6 abgesandt. Die Sportschau schreibt von einer historisch schlechten Bilanz. 2 Medaillen sind es am Ende geworden. Zum einen Gold für Moritz Augenstein über den Scratch im Scratch-Wettbewerb, nicht olympisch, das ganze 10 Kilometer Distanz. Und die Frauenmannschaftsverfolgung hat Silber geholt hinter Italien, Missan Bräutigam, Franziska Brause, Lisa Klein, Laura Süßemilch und Mieke Kröger sind dort erfolgreich gewesen. Gratulation dahingehend. Und dann sind wir am Ende unserer Sportnews angekommen, allerdings natürlich noch nicht mit dem Fußball. Da hören wir uns gleich wieder. Das gleiche Doppel, das Football's Coming Home und On the Pitch aufnimmt. Also das erste Mal in Fußballmanier unterwegs. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. David, wir starten ganz schnell chronologisch, würde ich sagen, mit der Champions League. Ganz kurz aus deiner Sicht, wie hast du die Ergebnisse einzuordnen? Leverkusen verliert 2:7 gegen PSG. Die Dortmunder feiern einen Erfolg in Kopenhagen, 4:2. Wir haben einen klaren Sieg der Bayern, 4:0 über Club Brügge und ja, eine bittere Niederlage. Sie können es nicht anders als 1:5. Die Eintracht verliert zu Hause gegen Liverpool.
Ja, also erstmal, wie viele Tore an diesem Spieltag gefallen sind, das war total absurd am Ende des Tages. Hab da auch im Anschluss Artikel drüber gelesen, naja, wie attraktiv ist denn die Champions League wirklich?
Also Almaty gegen Paphos war nicht das Problem, weil da gab es 0-0.
Das stimmt allerdings, aber wie attraktiv ist das dann eigentlich noch, wenn dann tendenziell dann doch die kleineren Vereine dann regelmäßig vermöbelt werden? Ich glaube, die englische Championship hat sich da einen Witz draus gemacht und hat dann irgendwie getitelt, bei uns könnt ihr echt einen Fußball sehen und dann den Spieltag. Ich glaube, die haben da auch gespielt währenddessen und da waren so die richtig klassischen englischen Ergebnisse, weißt du, 1-0, 2-1, so richtig wenig Tore, aber das ist richtig englischer Fußball im Vergleich zum Hochglanzprodukt Champions League. Ja, ansonsten, also Leverkusen, ich glaube, da lohnt sich keine Tiefenanalyse, weil dieses Spiel war einfach crazy. Das war von Anfang an crazy und ist dann hinten raus halt verrutscht. Die Bayern haben Dienst nach Fortschrift gemacht. Dortmund hat Widerstandsfähigkeit gezeigt in Kopenhagen. Das ist auch nicht so einfach. Da kann man auch mal Bayer Leverkusen da mal nachfragen. Und ansonsten, ja, Frankfurter Eintracht, das ist einfach aktuell eine Drehtür. Jetzt am Wochenende haben sie es besser gemacht. Aber ansonsten, Frankfurt, hast du ja immer Wahnsinn. Nur aktuell fliegt ihnen der Wahnsinn so ein bisschen um die Ohren.
Ja, das ist sehr, sehr gut zusammengefasst. Dann würde ich sagen, müssen wir natürlich auch mal gucken, was bei den Stuttgartern los ist. Europa League, Niederlage in Istanbul. Ich glaube, Platz 29, wenn ich mich nicht irre. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ja, so ist es. Platz 29. Die Freiburger unterdessen auf Platz 6. Die haben es deutlich besser gemacht, nämlich 2-0 zu Hause gegen Utrecht gewonnen. Also die beiden Baden-Württemberg-Vereine in Europa League, hopp und top. Aber hopp und top sind klar verteilt aktuell.
Ja, absolut. Ne? Und wenn wir dann noch Rheinland-Pfalz mit dabei nehmen, nämlich die Mainzer, die sind aktuell aber auch eher auf top. Auch wenn jetzt zweimal, glaube ich, eine 1-0-Siege jetzt nicht der absolute Hochgenuss waren, aber die Mainzer machen es europäisch auch relativ solide, wie ich finde. Auch wenn es jetzt auch noch nicht die Hammergegner waren.
DAZN-Kollege Lukas Schönmüller hat gestern im Kommentar Stuttgart gegen Mainz, ja, Generalprobe auch für ein Pokalspiel gesagt, der Kurort Conference League. Amiris Elfmetertreffer in Nikosia zum 1-0-Erfolg und jetzt war es Nelson Viper gegen Mostar. Ich habe mir den Spaß ja für Flashscore 90 Minuten gegeben. War durchaus eine interessante Partie. Von den Gästen kam gar nichts und Mainz hat sich ja dann doch schwer getan, aber ja, den wichtigen Sieg dort geholt und dann ist Mostar eben nicht mehr Tabellenführer. Mainz stattdessen jetzt auf Platz 6, Florenz ganz vorne. Das wird eine ganz, ganz spannende Partie. Da bin ich sehr, sehr aufgeregt, denn Mainz spielt gegen Florenz am 6. November. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack, was da in der Conference League diese Saison noch kommen kann. So, und dann würde ich sagen, blicken wir aufs Wochenende, oder? Wir starten in Liga 3 ganz kurz. Müssen wir irgendwas erwähnen oder kommen wir gleich auf das Derby zu sprechen? Ich würde sagen, wir kommen gleich aufs Derby zu sprechen. Also, Beiseite vielleicht noch, Cottbus gewinnt das die Leipzig-Generalprobe 4-3 gegen Havelse und dann springt man damit eben an die Tabellenspitze, weil der MSV nur 1-1 gegen Uwe Koschinatz Rot-Weiß Essen spielt. Für uns mit dabei war David Müller. Erzähl mal.
Ja, auf jeden Fall war ein sehr, sehr tolles Fußballspiel, wie ich finde, mein erstes kleines Revier-Derby in dem Fall, kann man ja sagen. Es ist auch insgesamt relativ friedlich geblieben. Also auch, was ich so drumherum gehört habe, gab es jetzt nichts Größeres. Insofern, ja, am Ende aber ein glückliches 1-1 für RWE. Also der MSV war schon gerade hinten raus klar überlegen, hatte sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen, also dass der MSV weiterhin auch gut spielt, aber sich einfach nicht so richtig belohnt, ne? Letzte Woche unnötige Niederlage bei 1860, davor dieses 2-2 gegen Hansa Rostock. Man kann positiv sagen, sie bestehen auch gegen diese Gegner, wo man gedacht hätte, die müssten eigentlich um den Aufstieg spielen. Und sie spielen da auch richtig gut, teilweise besser. Aber sie lassen da halt auch leichtfertig die Punkte liegen. Aber trotzdem, Platz 2, ein Punkt hinter Cottbus. Also das ist ja noch nichts und insofern auch weiterhin zu Hause ungeschlagen. Also man muss es immer auch positiv sehen.
Ja, so ist es. Wenn wir weiter gespannt, wie die dritte Liga sah, da tobt Verl gegen Ulm 5-0 im Duell der schwarz-weißen Vereinslogos. Die Absteiger tun sich schwer. Regensburg auf 15, Ulm auf 17. Auch so ein Riesentraditionsverein wie Aue auf 18. Alemannia springt jetzt erstmal auf 16. Also überall Hochspannung in Liga 3 und ja, aus Ostwestfalen-Sicht der SC Verl jetzt auf Platz 3. Also das ist auf jeden Fall ein ganz dickes Ausrufezeichen. Wir kommen in die zweite Fußball-Bundesliga. Auch da hat Ostwestfalen ein Ausrufezeichen gesetzt, denn Arminia Bielefeld kann doch noch gewinnen und zwar gegen die SV Elversberg. Die Elf aus dem Saarland springt nicht weiter ganz oben rum. Da ist jetzt nämlich der FC Schalke 04 am Start. Nach einem 1-0 Heimerfolg gegen Darmstadt 98 ist S04 oben auf und träumt weiter von der Champions League. Der FC Paderborn als ärgster Verfolger hält sich auf Platz 2 dank einem 2-1 Auswärtserfolg in Dresden. Bielefeld kommt rechtzeitig in Form für das Pokalduell bei Union Berlin und ist dann nächstes Wochenende in Darmstadt gefragt. Endlich mal wieder Gästeblock für mich, freut mich schon drauf. Ja, und Hertha, weiter mit Fragezeichen, aber mit einem Dreier, 1:0 gegen Düsseldorf gewonnen, Bochum holt einen Punkt in Kiel. Ja, was ist aus deiner Sicht noch erwähnenswert?
Ja, dass vor allem so Mannschaften wie Magdeburg, die in der letzten Saison so krass gut unterwegs waren, weiterhin eher wenig Land sehen. Ja gut, okay, jetzt mal der 2:0 Heimsieg gegen Münster, da haben sie mal den Anschluss hergestellt. Aber ansonsten, was auch schade ist, Dynamo Dresden, die so ein bisschen das Momentum am Anfang verloren haben, haben jetzt auch gegen Paderborn gespielt, gegen die kann man aktuell verlieren. Aber ansonsten, ja, auch so ein bisschen hinten dann durchgereicht wurden. Und ansonsten die zweite Liga, man fragt ja immer, ist das die beste zweite Liga aller Zeiten, die beste zweite Liga Europas? Das machen wir ja jedes Jahr. Und auch in diesem Jahr kann man auf jeden Fall sagen, mit Schalke, Paderborn, Elversberg, drei Mannschaften, die relativ überraschend so weit oben stehen. Und aber auch eine Menge Teams, die noch dahinter stehen, die drücken und abwarten und hoffen, dass sie dann da irgendwie noch oben reinrutschen. Ein Abschlusssatz noch. Wir hatten auch in der zweiten Liga ein Derby. Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96, welches Hannover dann relativ klar gewonnen hat. Auch weil Braunschweigs Yadimchi da sehr nachgeholfen hat. Schaut euch mal die Highlights an. Ich hätte nie gedacht, dass ich das nochmal sehe, dass mal ein Spieler einen anderen Spieler mal so an den Hals packt und tatsächlich wirkt. und dafür hat er dann auch zu Recht die rote Karte gesehen. War auch mal wieder ein ungewöhnliches Bild, aber ja gut. Why not?
Ja, das, ja, vielleicht, weil es auch einfach nicht die feine Art ist. Naja, aber so ist es nun mal im Fußball. Dann kommen wir zum Oberhaus und starten am Freitag. Zweiter Heimsieg in Folge für Werder Bremen. Traumtor, 1:0 am Ende der Erfolg über Union Berlin. Genau die Pokalgeneralprobe, die ich mir vorgestellt habe. Also die Mannschaft, die Arminia schon rausgeschmissen hat, gewinnt gegen die Mannschaft, die von Arminia hoffentlich rausgeschmissen wird in den nächsten Tagen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Samstagnachmittag, die Eintracht erholt sich den 1:0-Erfolg seit der ersten DFB-Pokalrunde bei FV Engers im August. 2:0-Heimerfolg gegen den FC St. Pauli. Hoffenheim gewinnt das Lokalduell gegen Heidenheim mit 3:1. Die Bayern feiern einen 3:0-Pflichtsieg mit Verspätung, weil der Bus stecken geblieben ist in Mönchengladbach. Und dann beschert RB Leipzig dem FC Augsburg die höchste Heimniederlage der eigenen Bundesliga-Historie, wenn ich richtig informiert bin. 0:6 Klatsche. Und in Hamburg hinterfragt man die Expected Goals-Wertung, denn ich glaube, mit gefühlt 3:0,2 gewinnt am Ende trotzdem der VfL Wolfsburg 1:0, obwohl der HSV eigentlich gewinnen muss, dieses Spiel.
Ja, dieser Samstagnachmittag war ein wenig absurd, wenn man auch mal beim Bayern-Spiel guckt, was auch so ganz merkwürdig daherkam. Also diese frühe rote Karte, da haben die Bayern alles im Griff. Bekommen die Gladbacher auf einmal einen Elfmeter, den sie verschießt. Und dann kommt am Ende wieder Lennart Kahl, der wieder ein unfassbares Tor schießt. Also es stand so symptomatisch für den ganzen Nachmittag, wie Augsburg sich da hat herspielen lassen. 4:0 stand es einfach schon zur Pause. Ist unglaublich. Und Hoffenheim, ja gut, hat ja André Kramaric. Insofern, da kann ja nichts anbrennen. Und ich glaube, Paul Simonis hat in Hamburg...
Die sind Siebter! David, die sind Siebter!
Ja, und Paul Simonis hat halt so ein bisschen den Job gerettet und weiß wahrscheinlich am Ende des Tages nicht so ganz, wie sie das eigentlich geschafft haben. So. Aber und ein ungewöhnliches Bild auch, es ist ja aktuell beim HSV sehr schwierig, an Karten ranzukommen. Ja. Und jetzt da auch dieses Spiel gegen Wolfsburg, da sieht man auch so ein bisschen, dass diese Stadt so nach dieser Bundesliga auch so gelächzt hat, also dass selbst dann so ein Spiel wie gegen Wolfsburg, das da so komplett voll ist, kann man ja nicht so von allem behaupten. Aber was gab es denn noch so an dem Spieltag? Gab ja noch drei Spiele.
Ja, Maxi Bayer ist am Ende der Mann, der sich in Köln, glaube ich, in der Fußgängerzone dieser Tage nicht umtreiben sollte. Tief in der Nachspielzeit holt sich Dortmund doch noch den Heimerfolg gegen Kölner, die das, finde ich, aber auch irgendwie verdient haben. Zumindest das, was ich im Audio-Stream gehört habe. Wenn du so spät den Gegentreffer kassierst, eigentlich wäre es dann auch in Ordnung gewesen, wenn du dir diesen Punkt holst. Nico Mannstein hat gesagt, Wolfsburg mit Terrorfußball gegen Hamburg gewonnen. Luca Storms war jetzt auch nicht sonderlich euphorisiert über diesen späten Dortmunder Siegtreffer. Köln trotzdem Platz 8, also da muss man sich nicht beschweren. Frankfurt auf 6 geklettert, Dortmund bleibt 4. und Stuttgart 3. Leipzig 2. Stuttgart 3., weil man zu Hause 2-1 gegen Mainz gewinnt. Leverkusen gewinnt im frühen Sonntagsspiel 2-0 gegen Freiburg, also die Europa-Teams unter sich. Stuttgart gegen Mainz, überschattet von einer Reanimation im Mainzer Auswärtsblock. Das Spiel habe ich gestern gesehen. Mir hat das Tor von Chris Führig unfassbar gut gefallen. Nicht nur, weil es wichtig war, der psychologisch wichtige Zeitpunkt vor der Pause. Es war ein schönes Tor und vor allem für ihn persönlich wichtig, weil er durch sehr, sehr schwere Monate gegangen ist, für mein Empfinden. Für die Mainzer schade, weil es weiter nicht so ganz klappen will in der Liga. Platz 16 mit 4 Punkten aus 8 Spielen.
Ja, da muss man so ein bisschen aufpassen, auch mit Bo Henriksen, dass das diese Energie, die er ja, wo er gekommen ist, die er geschürt hat, dass das jetzt nicht komplett in die andere Richtung geht. Es ist halt so ein bisschen einfach das Risiko bei solchen Trainern, dass die am Anfang alles anzünden und es funktioniert super, aber das Risiko, dass das auch ganz schnell wieder verpufft, ist halt auch da. Und da habe ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein bisschen passiert. Sie bekommen auch wahrscheinlich die Balance so zwischen Europa und der Bundesliga nicht so gut hin, auch wenn sie, wie gesagt, europäisch gut dastehen.
Aber Personal super durchrotiert.
Ja, aber das normale Brot, was du brauchst, um Europa zu erreichen, ist nun mal die Bundesliga, das täglich Brot, so heißt es biblisch korrekt. Und da sieht's,
ja, er hat aber auch gesagt, ja, richtig. Bei der Pressekonferenz vor Mostar, irgendwie erinnert ihn die mentale Lage schon wirklich auch an die Situation, wie es war, als er gekommen ist. Und das hat er auch auf der Pressekonferenz gesagt, fand ich ganz interessant. Also muss man jetzt gucken, wie sich das europäisch weiterentwickelt, wenn man Florenz jetzt eben noch hat. Das wird ja jetzt auch kein leichter Gegner, dann ist es schon eine Wahnsinnsreihe, die da vielleicht auch an Misserfolgen jetzt kommen kann.
Die aber auch in Italien eine ganz schlechte Saison spielen, muss man auch sagen.
Da ist der Herr Müller gut informiert. Da können wir doch zumindest.
Ich weiß nicht genau, auf welchem Platz sie stehen, aber ich meine, sie sind also zumindest.
Ach du Scheiße, die sind 18. Vier Punkte aus 8 Spielen, das kennen wir doch.
Nämlich sagen, ja. Dass ich das mal irgendwo unterschwellig mal gesehen hatte, dass Florenz aktuell sehr weit unten steht. Ich wusste nicht mehr, wie weit unten es war, aber.
Es ist ziemlich deckungsgleich zu dem, was da in Mainz los ist. Ja, das werden doch spannende Tage, die wir auf jeden Fall die beiden Teams noch beobachten. Dann sprechen wir doch jetzt zuerst, entweder du hast die Wahl, Frauen Nations League oder DFB-Pokalvorschau.
Ja komm, machen wir doch ganz schnell die Frauen in der Nations League. Hinspiel gewonnen, 1-0 gegen Frankreich, dank Clara Bühl. Das Rückspiel ist jetzt am Dienstag, deswegen ist ja unter anderem auch das Topspiel von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt früher um 18 Uhr, also zumindest was das ZDF angeht. Da wird dann super einmal rübergeschaltet. Also können wir uns freuen auf einen spannenden Pokal- und Nations League-Abend. Und ansonsten das Hinspiel der Spanier gegen Schweden. Es war eine relativ deutliche Kiste, meine ich, in 4-0. Also spannend wird es in dem anderen Spiel wahrscheinlich nicht mehr.
Anstoß Nations League 21.10 Uhr und DFB-Pokal ist dann am Dienstag später und am Mittwoch früh. Also das ist auf jeden Fall alles ziemlich wirrwarr. Wir drücken die Daumen, dass es auch ohne Linda Daimann funktioniert hoffen dann natürlich, dass auch das Halbfinale-Rückspiel so gestaltet werden kann, dass man nach dem Erfolg in Düsseldorf dann also auch hier den Sprung ganz weit nach vorne in die Nations League schafft. Daumen sind gedrückt und parallel gibt es dazu, du hast es richtig erwähnt, die zweite Runde im DFB-Pokal. Mein Gott, jetzt das Achtelfinale wird dann am Sonntag ausgelost. Wir reisen einmal durch. Heidenheim, Hamburg, Bundesliga-Duell. Du sagst mir immer eine ganz schnelle Tendenz.
Ja, HSV.
Hertha gegen Elversberg, Zweitliga-Duell.
Ich sag mal Elversberg.
Nach der Niederlage in Bielefeld, Erfolg im Olympiastadion, laut David Müller. Eintracht gegen Dortmund, dass das ein Zweitrundenspiel ist, ist absurd.
Also ich sag mal, nach 90 Minuten gepflegtes 5:5 und Borussia Dortmund gewinnt dann im Elfmeterschießen.
Das wird ein schöner Tickertag. Vielen Dank dafür. Wolfsburg gegen Kiel. Schaffen die Wölfe zumindest das Debakel im Pokal zu verhindern?
Ich glaube schon.
Der Ostgipfel. Cottbus gegen Leipzig. Habt Energie, genug Energie gegen den Energy-Drink-Giganten?
Ich glaube, das kann richtig unangenehm werden. Also gerade so Dienstagabend, ja. Da im Stadion der Freundschaft.
Das nicht mehr so heißt, aber ja.
Ach so, ja, stimmt. Egal.
Egal.
Ich glaube, das ist jetzt mal mein Hot Take. Ich glaube, Cottbus setzt sich durch.
Das wäre schon sehr lustig, ja, auf jeden Fall. Gladbach gegen Karlsruhe, Krise gegen Auftrieb.
Da sage ich, das ist der nächste Hot Take. Ich glaube, Karlsruhe überrascht.
Ja, und also ich glaube, wenn das im Wildpark wäre, dann hätte Gladbach keine Chance. Aber so müssen wir mal gucken, wann die Leute gehen im Borussia Park. Der übrigens ja vielleicht bald mit hier so Rauchmelder unterwegs ist. Ist da vielleicht neuer Stadionname-Sponsor? Riesenaufregung gerade in Gladbach. Nächstes siehst du, doch kein Bundesliga-Duell. Mhm, Augsburg gegen Bochum. Krise gegen Wackelkandidat. Auch interessant.
Ja, vor allem, ich dachte, Cottbus ist jetzt mein einziger Hot Take, also ehrlicherweise.
Aber es sammelt sich, ne?
Ja. Ja. doch, Augsburg wird das, glaube ich, machen.
So, und dann ist es ein Duell, was wir bereits vom vorletzten Wochenende kennen. St. Pauli gegen Hoffenheim, damals die TSG am Millerntor erfolgreich und jetzt gibt es das gleich wieder im Pokal. Zur Erinnerung, St. Pauli erste Pokalrunde zu Hause, auswärts, im Elfmeterschießen gegen Norderstedt gewonnen.
Na gut, ich sag mal so Hoffenheim.
Kramaric?
So ein dreckiges 1:0. So.
So, dann freue ich mich auf die Kommentatorenposition von Toni Tomic in Illertissen, der einzige Viertligist, der noch mit dabei ist, zu Hause gegen Magdeburg.
Magdeburg.
Damit keine Sensation, zumindest nicht ganz unterklassig. Fürth gegen Kaiserslautern, Zweitliga-Duell. Die Roten Teufel zu Gast im Sportpark Thomas Sommer.
Ja, Kaiserslautern.
Leverkusen gewinnt in Paderborn?
Ah, denke ich schon.
Die Revanche Mainz gegen Stuttgart, diesmal in Mainz, nicht wie am Wochenende in Stuttgart.
Das ist ja wirklich crazy. Die Stuttgarter setzen sich auch hier durch.
Ja, am Ende durch. So, und jetzt das Spiel aller Spiele, frage ich dich zuletzt. Darmstadt gegen Schalke.
Das ist ja auch so ein Top-Duell, ne? Schalke.
Ah, krass, okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wenn Hornby und Konsorten da zünden, ich finde, also das wird hart. Aber die Sensation mit Kofeld wäre schon sehr wild. Okay, so, Düsseldorf gegen Freiburg.
Da jetzt Düsseldorf nicht so krass gut dasteht, glaube ich schon Freiburg.
El Mala gegen Bayern München.
Ich glaube, es wird nicht deutlich, aber Bayern setzt sich durch.
Und der erste FC Union Berlin trifft auf den deutschen Sportclub Arminia Bielefeld. Zur Erinnerung, du hast schon mehr Hot Takes, als du eigentlich sagen wolltest. Die Frage ist, was ist dein Nicht-Hot Take zu diesem Spiel?
Ich glaube, alte First 3. Wäre es umgekehrt gewesen, hätte ich Bielefeld gesagt. Aber ich glaube, Union macht das tatsächlich. Es kann nicht immer aufwärts gehen, lieber Bückerinho. Von daher.
Deswegen haben wir doch in der Liga jetzt schon so oft verloren.
ich glaube, hier wird Union weiterkommen. Und dann.
Der Bielefelder Pokaltraum platzt also einmal mehr in der Hauptstadt.
Ja, nur bei Union. Und dann nächste Runde dann Berlin-Derby. Wobei, das würde ja dann gar nicht zutreffen, weil ich habe ja Elversberg weitergetippt. Ne?
Dann kannst du auch gleich Bielefeld tippen.
Nee, ich lasse alles so, wie es ist und freue mich auf viele Kommentare unter der Folge, wie viel Ahnung ich vom Fußball habe. Hashtag nämlich nicht.
So, Abschluss dann Klassiko. Real gewinnt gegen Barca mit 2:1. Tabellenvorsprung jetzt 5 Punkte für die Flick-Elf ohne Flick. Also vor der Flick-Elf ohne Flick, so rum.
Ja, also Es wurde auch Fußball gespielt, glaube ich. Kann man sagen, wie viele gelbe und rote Karten gab es? Ich glaube, 2 Stück auf jeden Fall. Ein wütender Vinicius Junior, der, glaube ich, Xabi Alonso gerne in die Hölle gewünscht hat, werden das auch gleich nochmal bei mir im Podcast vertiefen, da kannst du dir sicher sein. Ansonsten ein 2:1, aber ja, ein Klassiko, was, glaube ich, eher von vielen Dingen überschattet wurde, die abseits des Platzes dann so passiert sind. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, die Leute wünschen sich ja, dass es zur Sache geht. Das war in den letzten Jahren nicht mehr so häufig der Fall bei diesen Spielen. Also da war jetzt dieses Jahr diese Partie mal wieder so eins, wo es auch mal richtig auf die Hölzer ging.
Ja, auf die Hölzer gab es auch für den FC Liverpool und für Manchester City. Beide haben verloren gegen Brentford bzw. Aston Villa. Dafür jetzt in der Premier League die Reds nur noch auf Platz 7. Und auf Platz 2 steht jetzt der AFC Bournemouth mit einem 2:0 gegen Nottingham. Arsenal Tabellenführer weiter durch einen 1:0-Sieg gegen Crystal Palace. Und deine Spurs mit einem 3:0-Auswärtserfolg im neuen Stadion von Everton jetzt auf Platz 3. Sunderland als Aufsteiger auf der 4. Kannst du dir auch nicht ausdenken.
Nee, ist vor allem eine coole Geschichte auf jeden Fall. Ein Wort.
Gewinn an der Stamford Bridge.
Ja, also es ist wirklich absurd und man kann ja auch alle anderen Aufsteiger da mit reinnehmen, auch wenn Burnley und Leeds, glaube ich, so 13., 14. sind. Aber wenn du an die letzten Jahre zurückdenkst, die letzten 2 Jahre, die Aufsteiger sind alle relativ sang- und klanglos wieder abgestiegen. Und in diesem Jahr sieht das bis hierhin komplett anders aus, wenn du mal guckst, wer da unten rumläuft. Wolverhampton, Nottingham, West Ham und was dagegen die Aufsteiger bis hierhin geleistet haben, das ist wirklich brutal stark. Ein Satz noch zu Tottenham. Es bleibt einfach dabei. Ich glaube, Mickey van de Ven dürfte mittlerweile der Top-Torschütze dieses Vereins sein. Gestern auch wieder 2 Tore gemacht. Dann hinten raus Pappes sah. Es bleibt dabei, die Stürmer treffen einfach nicht. Dann, ich sag, Mickey van de Ven spielt ab sofort nur noch im Sturm. Scheiß auf die Verteidigung. Vielleicht sollte, stell einfach mal Richarlison und Randall Kolomoani einfach mal in die Abwehr. Vielleicht funktioniert das gut, dann hat Mickey van de Ven vorne auch genug Platz für seine Tore. Wäre mal ein Gedanken wert. Liebe Grüße an Thomas Frank.
Die Ergebnisse dieses Testballons eventuell dann im League Cup am Mittwochabend gegen Nick Woltemade. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse und wünschen euch eine schöne Sportwoche. Jetzt gibt es erstmal nicht mehr ganz so viel Wintersport, aber das kommt ja dann wie nichts auf jeden Fall zurück. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, David, fürs Einspringen. Und dann sind wir sehr gespannt, was wir uns für die 300 einfallen lassen. Wir sind genauso aufgeregt wie ihr da draußen. Wünsche, Fragen immer gerne. Her damit.
Ja, und dann vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein durfte. Ich wünsche euch viel Spaß. On the road to the 300. Ach Gott, man sollte um die Uhrzeit nicht...
Der Premier League-Liebhaber fokussiert sich weiter aufs Fußball gucken. Ich glaube, wir machen Schluss. Danke, David. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.